In der christlichen Szene muss man zu ihm nicht mehr viel sagen. Er ist bekannt, er hat 10 Platten rausgebracht, er hat mehrere Bücher geschrieben, er organisiert und gestaltet Festivals. Eigentlich brauchen wir dann keine Sendung mehr machen, aber wir sprechen über Dinge, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind, was er sich wünscht, wo er gerne auftreten würde, was er in seinem Gitterbettchen gemacht hat und so weiter. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Sendung Nummer 40 von Super From.
Klar, bin ich einer, der gescheitert ist.
Ich wusste nicht mal, was da läuft und was es ist.
Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Der Podcast mit Thomas Mayer.
Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung.
Was weiß ich.
Studiert noch Medizin.
Ja.
Leidet.
Das hat er im Bett, da hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen.
Egal, wie abgedreht das war.
Wie alt warst du, als du den Traum in dir spürtest?
Mhm.
Ich will Musik machen.
Also da kommt tatsächlich kommen ein paar Sachen zusammen, weil Musik wollte ich schon immer gerne machen, das war schon immer irgendwie in mir drin. Aber auch mit 16 hatte ich so ein Erlebnis, dass ich das Gefühl hatte, dass diese größere Dimension Gott da auch mitmischt. Und ich da tatsächlich so ein Erlebnis hatte, dass ich das Gefühl hatte, Gott hat zu mir gesprochen. Mhm. Also jetzt nicht, dass ich ihn gehört hätte, aber es war so ein...
Das will ich schon näher wissen. Ne?
Das war schon echt, das weiß ich bis heute noch sehr krass. Ich saß auf so einem Stockbett, in so einer Gemeindefreizeit und hatte mich irgendwie, den Vortrag fand ich langweilig und habe dann auf meinem Zimmer ein Buch gelesen.
Also während der Vortrag unten
richtig,
Freizeit stattfand.
Habe ich mich rausgeschlichen,
habe
ein Buch gelesen über eine christliche Heavy-Metal-Band und das hat mich, Baron Cross hießen die damals, 80er Schreimusik.
Okay.
Und wie sie quasi Heavy-Metal mit Evangelisation verbunden haben und das habe ich gelesen und das hat mich so... Da wusste ich irgendwie, das hat was in mir berührt, wo ich dachte, genau dafür bin ich geschaffen, das möchte ich machen, durch Musik Menschen von Gott zu erzählen. Das war so ein Moment, wo ich zu Gott gesagt habe, wenn du möchtest, dass ich das mache, dafür wäre ich zu haben.
Okay, wenn du möchtest, dass ich das mache, wäre ich dafür zu haben, sagtest du, aber da muss man ja auch was dafür tun. Ne?
Mhm. Genau, ich habe dann eben damals meine erste Rockband gegründet, mit diesem
voller
Gedanken.
Enthusiasmus
und ja, genau.
Gedanken im Hinterkopf.
Genau. Und habe das... immer versucht, habe aber als Teenie gemerkt, mir fällt das gar nicht so leicht. Also Musik machen war kein Problem, aber dabei von Gott zu erzählen, fand ich ganz schwierig, so in diesen Jugendclubs. Das hat eine Weile gebraucht, da meinen Weg zu finden, wie das, ohne dass es aufgesetzt ist und ohne dass es irgendwie, sondern dass es, dass halt ich bin.
Du sagst, eine Weile hat es gebraucht. Wie lange ist das?
Also ich würde sagen, in den Jahren war das immer sehr holprig.
Ich frage deshalb, weil das ja durchaus viele möchten, also mit ihrer Musik von Gott, also singen und von Gott reden und den zweiten Teil kriegen sie nicht auf die Reihe.
Mhm.
Das sage ich nicht von oben herab, sondern das ist eine Not, die haben, die sagen, ich schaff's einfach nicht.
Genau, fand ich extrem schwierig und also es gab mehr wie ein Konzert, dass ich da so ein bisschen... mich verrannt habe und am Schluss dachte, ach du Schande, was hast du da gemacht?
Mhm.
Aber ich glaube, da kommt viel zusammen. Also klar, da war ich Teenie und musste natürlich erst meine Persönlichkeit finden und entwickeln und auch irgendwie so ein Fundament fürs Leben kriegen. Also ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen, habe das alles irgendwie, musste das erstmal für mich selber ein paar Antworten finden. Und für mich waren 2 Jahre Amerika danach und eine Bibelschulzeit sehr hilfreich, dieses Fundament zu bauen und aus diesem heraus dann.
Du hast gesagt, du bist auf Bibelschule, du warst auf der christlichen Freizeit und so weiter. Das ist ja sehr eng verbunden.
Mhm.
Also, und dann hast du noch gehört, wie Gott dir klar macht, durch eine Heavy Metal, es geht gar
nicht.
Durch eine Heavy Metal, wenn dann durch Manfred Ziebal.
Richtig.
Das war ein interner Witz.
Ja.
Du hast ja offensichtlich nicht nur die Musik schon im Gitterbett angestimmt, die Lieder, sondern wahrscheinlich auch das Christsein irgendwo schon mitbekommen.
Mhm.
War das irgendwo ein Prozess, schleichend, dass du sagtest, ich glaube an Jesus, oder gab es da eine Zeit, wo du sagtest, nee, ich möchte mehr als nur ein Familienanhängsel haben?
Also ich komme aus einem ganz tollen Elternhaus. Also ich bin wirklich stolz auf meine Eltern und Family und Umfeld. Wirklich, wirklich cool. Ich glaube, es ist wie bei vielen, dass wenn man da so reinwächst von klein auf, man manches halt nicht hinterfragt, sondern einfach mitnimmt. Für mich gab es tatsächlich nicht diese klassischen Jahre der Rebellion, wo man dann irgendwie sagt, so und jetzt mache ich was ganz anderes. Aber es war so ein Prozess, da reinzuwachsen und das zu meinem eigenen zu machen. Was mir sehr geholfen hat, waren eben diese 2 Jahre Amerika, rauszukommen von zu Hause, raus aus meiner Gemeinde, in ein neues Umfeld.
Was anderes sehen.
Was anders sehen, eine andere Kirche, eine andere Theologie, ein anderes. Und da so ein bisschen zu finden, rauszufinden, was von all dem glaube ich denn nun wirklich und was ist davon meins und was habe ich nur übernommen.
So. War das bewusst, dass du sagtest, also ich gehe jetzt nach Amerika, war bewusst, aber dass du damit verbunden hast, rauszufinden, wer du eigentlich bist und was du glaubst? Oder kam das auch, war ein Prozess, ist ja nicht schlimm, war es ein Prozess?
Ja, auch kein beabsichtigter Prozess. Ich wollte halt nach Amerika und ich wollte was Cooles machen.
Was hast du gemacht, Cooles?
Also, Musik? Ja, genau, damals musste man ja noch Zivildienst machen und das war quasi Zivildienst im Ausland.
Resurrection Band oder was?
Ja, nee, nicht direkt, aber ich war in so einer Jugendkirche und habe da Lobpreis geleitet oder das Musikteam geleitet und war gleichzeitig Hausmeister in so einem Missionswerk und diese Kombi war einfach super. Mhm. Also persönlich zu wachsen, aber auch schon quasi so eine kleine Bühne zu haben, auf der man wachsen kann und ausprobieren kann.
Dann kamst du zurück? Als anderer Mensch?
Ja, zumindest mit einem neuen Feuer. Ja. Davor wäre ich never ever auf eine Bibelschule gegangen, hättest du mich jagen können, weil alle, die ich kannte, die auf Bibelschulen waren, das waren ganz schräge Vögel. Mit denen wolltest du nichts zu tun haben.
Aber es ist halt ganz anders. Völlig
wir
anders.
Sind natürlich viel super fromm. Genau.
Du dachtest niemals werde ich dahin gehen.
Genau.
Und dann doch.
Und das hat mich, diese Zeit hat mich schon verändert, weil ich gemerkt habe, es gibt doch auch Christen, die sehr attraktives Christsein leben und man muss nicht so enden, wenn man auf eine Bibelschule geht. Und dann mit diesem Wunsch, das vielleicht sogar vollzeitlich zu machen, bin ich eben zurück nach Deutschland gekommen und bin nicht zurück in meinen Beruf, sondern habe dann gesagt, okay, ich probiere das mal.
Welchen Beruf hast du erlernt?
Ich habe mal, mein Papa sagte, lern was Anständiges. Ich habe mal Kommunikationselektronik gelernt, eine Ausbildung gemacht und ein bisschen gearbeitet, aber dann jetzt doch gemerkt, das war super, schön, aber jetzt nicht mein Herzensanliegen.
Kommunikationselektronik hilft da vielleicht heute ein bisschen fürs Verständnis, oder?
Ja, ich kann so an meinen Gitarreneffekten kann ich rumlöten. Ja,
genau. Rumlöten. Das fällt mir komplett.
Aber man braucht das auch nicht wirklich im Leben.
Nein. Ja. Okay, und dann hast dich auf die Bibelschule beworben. Hat sich das während der Bibelschule auch noch mehr rauskristallisiert? Du wusstest ja durch dieses Erleben und Erlebnis. Ja. Da wartet was auf mich.
Genau.
Hast du dich darauf verlassen, dass das real war und hast diesem Ziel und diesem Traum zugefiebert und zugelebt? Oder ist das verschwunden?
Nee, ich habe schon ganz bewusst versucht, darauf meine Entscheidung auch zu basieren. Ich habe geguckt, wo gibt es eine Bibelschule, eine Ausbildungsstätte, wo Musik auch ein Schwerpunkt ist. Und damals war Bernd Martin Müller noch Lehrer am Neues Leben Seminar, hieß es damals. Und das war jemand, der mich sehr inspiriert hat durch seine Art und Weise und wie er Musik macht. Und da dachte ich, von ihm möchte ich lernen. Und diese Kombi aus Theologie und Musik war sehr stark. Und daraus ist letztendlich auch Echtzeit entstanden. Wir waren quasi die Schulband von der Bibelschule damals. Und waren 2 Jahre da schon unterwegs.
Und waren schon auf Tour. Und
haben da Jugendgottesdienste gemacht und haben danach gesagt, okay, komm, wir wollen das jetzt mal probieren, ob man davon leben
und dann fiel es wahrscheinlich auch leichter, dann von Jesus zu reden oder auf Jesus hinzuweisen, oder? Auch noch nicht,
ist wie alles so ein Lernprozess. Auch Predigen fand ich am Anfang super schwierig und anstrengend. Und das würde ich sagen, ist mir nicht in die Wiege gelegt. Das musste ich mir tatsächlich erarbeiten und viel üben und viel ins Wasser springen, um schwimmen zu lernen.
Das sind aber dann doch einige Jahre, angefangen von der Rockband, wo ihr in Villingen-Schwenningen und Umgebung richtig getourt seid.
Ja.
Und du krampfhaft versucht hast, was zu sagen. Und dann 2 Jahre Amerika, 3 Jahre Studium,
genau.
Bibelschule.
Ja.
Also das hat schon gebraucht, ne?
Ist wie bei allem im Leben, nichts wächst von heute auf morgen. Es braucht immer Zeit und Regen und Sonnenschein und genau, Wurzeln, damit tatsächlich was wachsen kann, was auch Bestand hat.
Das finde ich eine wichtige Aussage, weil gerade wenn so Anfragen kommen mit Berufung und so, ist ja schon der Wunsch da, dass es im Prinzip, wenn nicht nächste Woche, dann zumindest noch in diesem Jahr passiert. Ja. Wenn man deine Geschichte hört, muss man sagen, so war es nicht.
Mhm, genau.
Es fällt ja immer leichter aus einer Position des Erfolgs, sage ich jetzt mal, den so. Du ja definitiv hast, Erfolg im Sinne von du bist Christ, du stehst auf Bühnen, du predigst, Vorbild vieler. Mhm. Die wollen das auch irgendwie. Aber das ist ja, wie viele Jahre hat es gebraucht? Ja. Wenn du von heute ausgehst und jetzt nach hinten 16 Jahre, dann wissen wir auch, wie alt du bist.
Ich bin 39, genau. Und hab mit,
das auch?
Ja, hab mit 23 mich selbstständig gemacht in diese Richtung. Also es braucht schon Zeit und das ist, glaube ich, auch so ein Geheimnis zu sagen, ich setze mir Ziele, die weit weg sind und gehe kleine Schritte auf dieses Ziel zu. Und ich glaube, das ist viel nachhaltiger, als zu sagen, ich versuche da mit einem großen Schritt hinzukommen, sondern ich glaube, diese vielen kleinen Schritte, die uns in eine Richtung wandern lassen, die führen eher dazu, dass wir am Schluss auch irgendwo ankommen, als zu sagen, wir machen immer so Riesenschritte, die dann am Schluss vielleicht, wo wir ja auf die Nase fallen.
Aber du legst schon auch Wert auf das Handwerk, oder?
Auch da muss man natürlich besser werden drin. Also ich glaube, dass Gott uns Grundbegabung und Talente geschenkt hat. Aber ich mag diese Geschichte, wo Jesus sagt, hier der Verwalter, der dann weggeht und dem einen 5 Talente und dem anderen 3 und dem anderen nur 1 gibt. Und am Schluss kommt er wieder und sagt, wie ist gelaufen, so was hast du draus gemacht? Und ich mag es, dass er eben sagt, cool wäre es, wenn du aus diesen 5 nochmal 5 machst und aus den 3 nochmal 3, weil das bedeutet, es geht nicht nur darum, dass ich was habe und das vergrabe ich und gut ist, sondern ich habe was und damit muss ich wirtschaften. Damit soll ich, Jesus sagt, der Vater im Himmel wird geehrt, wenn ihr viel Frucht bringt. Ich glaube, es hat schon auch was damit zu tun, dass wir uns in die Sachen investieren, die wir haben und besser drin werden. Und nicht nur sagen, ach cool, ich kann ja schon was, das vergrabe ich jetzt, sondern zu sagen, nee.
Und nicht nur darauf warten, dass irgendwas passiert, sondern selber aktiv werden,
oder? Genau, ja.
Du wirst aktiv, du bist, warst 200 Tage im Jahr unterwegs. Das hört sich cool an, 200 Tage unterwegs, ein Gig nach dem anderen. Wenn man auf deinem Facebook-Account rumscrollt, dann sieht man schon, dass du noch durchaus on the road bist. Was ich mich frage, gab es schon Situationen, wo du ein Konzert hattest oder eine Predigt, wo du dachtest, was mache ich hier eigentlich? Gibt es auch Momente, wo du hochgehst und musst was sagen, was ja. gut ist über den Glauben und denkst, das würde ich selber gerne erfahren. Vorsicht, also vorsichtig formuliert. Mhm. Heftig formuliert ist, was mache ich eigentlich? Mhm. Das ist halt der Quatsch. Mhm. Ich glaube selber nicht. Mhm.
Also logischerweise gibt es das immer wieder, weil man natürlich auch nicht jede Woche einen guten Tag hat und sonntags nicht immer der tollste Tag ist, wo man denkt, oh, jetzt predigen. Mhm. Und das war schon auch so ein Prozess über die Jahre zu sagen, die Wahrheit Gottes hängt nicht von meinen Gefühlen ab. Also auch gerade was Anbetung angeht, zu sagen, Anbetung hat für mich nicht unbedingt was mit Gefühl zu tun, wo ich sage, okay, heute fühle ich mich so, sondern schon was Rationales, wo ich sage, Gott verdient Anbetung, Punkt. Ob ich mich jetzt gerade danach fühle oder nicht, ist erstmal egal, sondern in dem Fall kann ich auch, sage ich mal, einen Job machen und sagen, ich predige diese Botschaft, weil sie Gottes Wort ist und weil sie wahr ist, auch wenn ich erstmal irgendwie sagen will, okay, ich krieg's ja selber nicht so ganz hin, okay, müsstest eigentlich selber erstmal tun, was du so, wo ich merke, aber wenn ich immer diesen Anspruch an mich selber auch habe, zu sagen, du darfst nur das predigen und sagen, was du selber schon 100% kannst, brauchst du gar nicht auf eine Bühne gehen.
Never.
Sondern ich sage, ich gehöre ja mit dazu, ich predige mir das selbst. Und
sagst du das auch manchmal?
Ja, klar. Also
ich meine, das ist der Unterschied. Mhm. Oben zu stehen und zu sagen, macht täglich eure Stunde Bibellese und das und das und dies
ja.
und selber nicht wissen, wo die Bibel im Schrank steht, ne?
Genau. Also
in welchem Schrank.
Ja.
Das ist das eine.
Ja.
Da hochzugehen und zu sagen, Freunde, mir geht es selber bescheiden, aber lass uns jetzt gemeinsam dieses Lied singen, vielleicht passiert was,
das genau.
ist das andere.
Ja. Und das ist ja mein großer Vorteil, dass ich nirgends angestellt bin, sondern durchs Land reisen darf, dass ich ganz oft Leute sagen, predige, was auf deinem Herzen liegt.
Ah, du und das ist also cool.
Kein Thema. Nee, genau. Und dann kann ich halt sagen, okay, was bewegt mich denn gerade? Und wie verpacke ich das in eine Botschaft? Das ist natürlich. Das ist
tatsächlich ein Vorteil. Ne?
Richtig cool.
Als wenn einer käme und sagt, du, wir sind gerade im Johannesevangelium.
Richtig.
Oh. Hier Kapitel 7, du hast die Verse 20 bis 30.
Das wird mich stressen.
Ja. Ja. Es ist schon ein Unterschied.
Mhm. Genau.
Gab es tatsächlich Momente, wo du sagtest, ich kann jetzt nicht singen und ich kann jetzt kann nichts sagen?
Mhm. Also ich weiß noch das war schon krass. Ich meine, das ist so ein kleiner Praxistipp an der Seite.
Immer mitbringen.
Ja, ganz gefährlich, vor Veranstaltungen Facebook zu checken, weil ich das ganz schnell, also in diesem Fall hat es mich komplett aus der Bahn geworfen. Ich habe gedacht, ich gucke vor dem Gottesdienst so aus Langeweile, scroll ich noch so ein bisschen und lese auf Facebook, dass Hans-Peter Reuer tödlich verunglückt ist, mit dem ich gerade noch eine Freizeit gemacht hatte. Also 14 Tage vorher war ich mit ihm unterwegs und lese dann vor der Predigt, bevor ich auf die Bühne muss, lese ich so im Augenwinkel tödlich verunglückt. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, ach du Scheiße, ich möchte jetzt nicht auf die Bühne gehen. Was soll ich, also, und genau, sozusagen.
Und du gingst dann doch hoch.
Es wird jetzt kein anderer predigen, du, das musst du jetzt machen. Genau, und dann, also zumindest meiner Band habe ich damals gesagt, hier, so sieht's aus, ich bin gerade so ein bisschen durch den Wind, unterstützt mich gerne.
Das ist ja der Vorteil, wenn man mit der Band unterwegs ist,
genau,
als Team, gegenüber einem Einzelkämpfer, Prediger,
ja,
Verkündiger, Referenten, Evangelist.
Genau.
Apropos Evangelist, du nennst dich, habe ich gelesen, Musikevangelist.
Mhm.
Habe ich so noch nie gehört. Ich habe es tatsächlich einmal gehört, Lüge, 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 und zwar bei Pro Christ, da wurden Bernd Martin Müller und Thea interviewt. Mhm. Pro Christ ist eine Veranstaltung, die, naja, eine christliche Veranstaltung, und da sagte Bernd Martin Müller, er wäre Musikevangelist. Sonst habe ich das noch nie gelesen, ich meine, ich kenne mich ja auch etwas in der Szene aus. Was ist Musikevangelist? Also wenn man jetzt Evangelist ist, dann würde ich sagen, das ist einer, der auf die Kanzel geht oder der vorne auf der Bühne steht und sagt, Jesus.
Ja.
Und der Musikevangelist, ich zähle jetzt nur eins und eins zusammen, singt Jesus. Wie ist das? Sprechen dich Leute danach dem Konzert drauf an? Oder bist du einer wie bei den Großen, du bist ja Daniel Hatter. Gehst du dann hinter die Bühne, wo die Groupies dann warten und sagen, ja komm, bisschen zu Luft zufächern, und dann hast du hinten deine Tische mit Bounty, Mars und Obst und Gin und Rum und Light Cola.
Ja, nein. Also das Tragische ist, das ärgert mich manchmal auch ein bisschen, dass ich viel in diesen im christlichen Teich rumschwimme. Mhm. Und da, eigentlich will ich da ja gar nicht unbedingt sein, sondern ich würde eigentlich gern dahin, wo Menschen Gott nicht kennenlernen. Und tatsächlich habe ich oft das Gefühl, die Leute, die da sitzen, für die ist das nichts Neues. Das ärgert mich manchmal, weil, also ich würde mir viel öfter wünschen, dass Leute kommen und sagen, das mit Gott und so. Das gibt es leider sehr selten.
Schade, ne?
Aber was ich merke, Musik hat halt schon eine Strahlkraft, also gerade in unserer Zeit, wo Leute halt zu Hause die MP3 hören oder den Podcast oder im Auto die CD rauf und runter läuft. Und ich merke, die Musik predigt schon und macht einen Unterschied. Leute können Texte irgendwie auswendig mitsingen auf Konzerten, wo ich irgendwie denke, krass, ihr kennt den Text besser als ich. Und ich merke schon, da hat Musik eine missionarische Kraft, die mega stark ist, weil Musik einfach direkt unser Herz erreicht und oft so ein bisschen den Verstand überspringt, sage ich mal. Und wir Wahrheiten uns merken können, weil sie in Musik verpackt sind. Von daher bin ich immer noch ein großer Fan von Musikmissionar, weil man eben damit auch an Ecken kommt, wo eine Sonntagpredigt nicht hinkommt.
Ich war kürzlich unterwegs und dann war ich im Haus drin, im Gemeindehaus, musste mich auch ein bisschen vorbereiten, und dann höre ich unten, ich war im zweiten Stock, und dann traf sich wohl unten eine Frauengruppe und die sang einen alten Schlager von damals, und ich habe sofort die Bilder wieder von damals im Kopf, ne? Und das glaube ich, dass das kann sein, aber das gesprochene Wort schafft es kaum.
Ja.
Ne, dieses Transportieren der Gefühle und der Bilder, ne, das war der Hammer. Ja. So geht man es öfter. Man hat ja auch, wenn man dann solche Lieder hört, mit denen man bestimmte Erinnerungen verbindet, hat man ja auch selbst die Gerüche und die Außengeräusche, die da um die Szene waren, haben wir voll drin. Ne?
Ja.
Das kann ich echt bestätigen, das ist so. Ne? Oder man nimmt einen Liedvers mit und der fällt einem just in dem Augenblick ein, ich sag mal, wo man ihn braucht oder wo es notwendig ist. Ja. Das ist echt cool. Warum ist dir so wichtig, dass du von Jesus singst, sprichst?
Oh, kann ich lang drüber reden.
Du bist ja heute nicht mehr 16 und du predigst und dachte ich, ich muss dir nicht diese Frage schicken.
Sehr gut. Zusammengefasst, weil für mich das die großen Fragen des Lebens beantwortet. Also, wo komme ich her, was mache ich hier und wo gehe ich hin? Und ich glaube, diese drei Fragen stellt sich ja jeder Mensch. Und jeder Mensch ist auf der Suche nach einer Antwort und nach Wahrheiten auf diese Fragen. Und ich denke mir immer, ich habe die Antworten gefunden, sie sind für mich total logisch und schlüssig. Ich habe mein Leben darauf gegründet und es funktioniert. Ich habe ein stabiles Fundament und deswegen bin ich überzeugt davon und möchte anderen davon erzählen. Einfach, weil ich will das Gute, das ich erlebt habe, dass andere das auch erleben und kennenlernen. Und genau, deswegen denke ich immer, also einfach, weil ich Menschen mag, möchte ich, dass denen gut geht und möchte das teilen, was ich erlebt habe, was mir gut getan hat.
Sprichst du dann auch über dieses Zukünftige auf deinen Konzerten? Das ist ja nicht immer einfach. Mhm.
Also es kommt immer auf Setting drauf an. Ich habe ein Lied, das heißt Das Karussell. Das habe ich in der Zeit geschrieben. Ja, das ist da drauf.
Nein, ich habe das nicht überflogen.
Ja, genau.
Tatsächlich. Und das ist von wann?
Wow. Komm. 2015 vielleicht, 2014.
Ist hier drauf?
Also die Platte ist von 15, glaube ich.
Alles klar. Genau. Das Karussell. 4 Minuten, 5 Sekunden.
Ja. Und da geht es eben thematisch um dieses, was würde passieren, wenn das alles aufhört, sich zu drehen, wenn dieses Arbeiten, Schlafen, Essen, wenn es zum Ende kommt, so diese Frage, was kommt danach, das habe ich da in einem Lied verarbeitet und ich merke, das spiele ich oft im Zusammenhang mit Psalm 23 und merke, da sage ich dann oft was dazu, dass ich irgendwie, das kam in der Zeit, wo ich...
Der gute Hirte.
Genau, wo ich drüber nachgedacht habe, was würde passieren, wenn es keinen Morgen gäbe oder wenn ich wüsste, ich hätte jetzt nur noch ein Jahr zu leben. Und dann zu sagen, vielleicht habe ich nur noch ein Jahr zu leben, wieso lebe ich nicht heute schon so? Ja. Das ist so ein Gedanke, der mich da inspiriert hat, nicht irgendwann anfangen zu leben, so als ob es nur noch ein Jahr wäre, so, sondern jetzt schon zu sagen, vielleicht habe ich ja nur noch ein Jahr.
Du bist ja Künstler und Kreativer und hast auch Bilder im Kopf. Wie stellst du dir den Übergang vor?
Ins Jenseits?
In die Ewigkeit? Boah. Ohne jetzt auf irgendwelche theologischen Spitzfindigkeiten Rücksicht zu nehmen.
Keine Ahnung. Also.
Du bist also noch nicht so weit darüber ein Buch zu schreiben.
Ja, ich finde, da sagt die Bibel auch wenig dazu und deswegen kann ich mir das schlecht ausmalen und vorstellen, will es mir, glaube ich, auch nicht vorstellen. Ich weiß, es wird gut. Ich weiß, die Ewigkeit wird
mega. Warum ist das wichtig, von dieser Ewigkeit zu singen, karussellmäßig, Psalm 23?
Also für mich macht es schon immer Sinn, das Leben vom Ziel her zu leben und zu überlegen. Und ich glaube, viele Menschen fragen sich ja, wofür bin ich hier, wo geht das hin, wofür verdiene ich viel Geld, wenn ich am Schluss nichts mitnehmen kann von dem schönen Häuschen, das ich mir gebaut habe. So. Also was sind eigentlich die Werte, auf das ich mein Leben gründe? Von daher finde ich, ist es schon eine Frage, die uns Menschen ja grundsätzlich antreibt und ein bisschen unsere Prioritäten setzt. Worum geht es eigentlich wirklich? Weil wenn es darum geht, wenn nichts danach kommt, ja dann am besten mit Ellenbogen so viel für mich wie möglich.
Obwohl das ja eigentlich unsere Gesellschaft ist.
Genau, weil viele...
Die Ellbogenmentalität, das beginnt ja einem überall. Ne?
Umso mehr möchte ich von Jesus erzählen und davon, dass es größere Werte gibt als Arbeiten und Geld verdienen.
Dann brauchst du noch mehr Tage dann im Jahr, wenn du noch mehr...
Ja, genau, also aber deswegen bin ich unterwegs, weil ich merke, das ist eine Botschaft, die unser Land auch braucht.
Und darauf angesprochen, warum Jesus? Was sagst du dann in einem Satz? Kann man das? Warum Jesus? Tja, hör mal, über diese Frage hätten Sie mir doch bitte schriftlich 3 Tage vorher einreichen sollen.
Nee, das müsste man eigentlich sofort beantworten können, weil es ja so eine wichtige Frage ist.
Ja.
Und für mich, aber da hängt alles irgendwie so zusammen. Warum Jesus? Weil ich weil ich irgendwie weiß, Jesus ist so ein bisschen Gott verkörpert auf dieser Welt, seine Charakter, seine Eigenart, wie ist Gott eigentlich? Und in Jesus entdecke ich, wie sehr Gott mich liebt. Und das wiederum ist die Basis für mein Leben, zu wissen, ich bin geliebt und angenommen, unabhängig von dem, was ich leiste, sondern einfach, weil ich bin und Gott mich geschaffen hat. So.
Wenn du deine Texte schreibst, dann sind es ja auch oft, Metaphern. Hm. Das Karussell zum Beispiel, ohne dass ich jetzt den Text kenne, aber das hast du ja gerade beschrieben. Denkst du, dass diese Metaphern verstanden werden?
Das mag ich grundsätzlich, deswegen mache ich Musik, weil ich oft das Gefühl habe, man malt ein Bild und jeder interpretiert in dieses Bild hinein, was er gerade sieht. Und ich merke, auch beim Schreiben versuche ich immer so zu schreiben, dass Texte möglichst offen sind und Leute ihre Geschichte da hinein interpretieren können oder das, was sie in diesem Text sehen oder lesen oder hören. Und ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich finde das gut, wenn der eine den Text so versteht und der andere ihn ganz anders versteht. Und ich merke, das Gleiche passiert ja auch beim Predigen. Du machst eine Predigt und jeder versteht was anderes. Und irgendwie denke ich, das ist auch cool, dass das so ist, dass wir Menschen uns das rausziehen und hören, was für uns gerade wichtig und dran ist. Deswegen benutze ich eben ganz viele Bilder, um dieses Kopfkino anzuwerfen, dass Leute quasi in diesem Songtext sich selbst wiederfinden und überlegen, okay, ach ja, ist ja vielleicht auch meine Geschichte, von der er da singt und erzählt.
Wir sprachen davon, dass du Gitarre geübt hast. Wie kann man Text schreiben üben? Wie kommt sowas? Hast du auch was ja oft der Fall ist, Tagebuch geschrieben oder schon früher Gedichte gemacht oder geschrieben oder wie kam das?
Ich muss ehrlich sagen, ich bin da bis heute nicht so wahnsinnig gut drin. Was mir geholfen hat, ist mich mit Leuten zusammentun, die das gut können. Also ich habe tatsächlich fast keinen Song alleine geschrieben, sondern immer in Co-Writing mit anderen zusammen.
Ah, das finde ich cool. Das ist Authentizität.
Ja, super. Eben, weil ich merke, ich brauche da jemanden, der das besser kann wie ich.
Klar.
Und ich habe also die meisten mit Tobias Hund geschrieben, der Frontmann von Lupit. Ist der Mega-Songwriter. Also der haut die Dinger halt so raus.
Das heißt, du bringst eine Idee und ihr trefft euch? Oder macht ihr das, schickst du einen Text? Oder trefft ihr euch?
Nee, meistens ist es eben wie das Karussell zum Beispiel, das haben wir zusammengeschrieben, wo ich gemerkt habe, ich habe so ein Anliegen für ein Thema, das ich formulieren möchte. Und dann haben wir uns einen Tag hingesetzt und geschrieben.
Dani, wenn du jetzt, auch diese Frage war nicht abgesprochen, angenommen, du schließt die Augen und guckst nach hinten, gibt es da ein schreckliches Erlebnis, das dir sofort einfällt während deiner Tourneen?
Ein negatives?
Ja, ein negatives.
Oh ja.
Nicht nur eins.
Nur eins, ja. Also es gibt tatsächlich eins, das so gravierend war, dass ich dachte, okay, du lässt das sein. Das war noch ziemlich am Anfang. Während diesen 2 Jahren in Amerika habe ich gedacht, wir machen eine Deutschland-Tour, weil ich habe ja in Deutschland viele Kontakte und habe in Amerika eine Band gegründet, mit der wir unterwegs waren und sind mit dieser Band dann 2 Wochen nach Deutschland. Und ich dachte, mega, ich kann all das, was ich gelernt habe, da in den Konzerten kann ich predigen und so. Und der erste Abend haben wir in der christlichen Disco in Reutlingen gespielt. Und ich hatte das Gefühl, Gott legt mir sowas, ein Thema aufs Herz, irgendwie mit Sexualität und Reinheit und so.
In der Disco.
In der Disco. Boah, war das schlimm. Also danach wollte ich im Boden versinken und wollte das nie wieder machen. Also es waren viele Sachen. Wir hatten mega Jetlag. Ich war nach 2 Jahren zum ersten Mal in Deutschland, mein Deutsch war so holprig und ich wollte irgendwie was sagen, aber ich wusste nicht wie und so. Es war ganz, ganz schlimm.
Wurde ausgebuht?
Nee, aber also ich weiß noch, der Veranstalter war ein Freund von mir, der sagte, boah, du hast das ganze Ding ruiniert. Und ich mir dachte, ja, habe ich wirklich.
So, gleiches Spielchen, andere Ausrichtung. Das Highlight schlechthin.
In meinem Leben?
Ja, also nicht die Hochzeit, sondern in deinem Tourneeleben.
Ah, im Tourneeleben, ja, weil sonst wäre es tatsächlich schnell beantwortet.
Ja, dachte ich mir.
Ich muss sagen, ich war jahrelang großer, heimlicher Verehrer von Rebecca St. James, große Popsängerin. Und ich durfte einmal mit ihr auf der Bühne stehen. 2005 oder so war das, 2006. Das war schon Da ging so ein kleiner Traum in Erfüllung.
Wie kam das?
Es war so ein Festival, auf dem wir zufällig auch gespielt haben.
Genau. Hast du mit dir gesungen? Oder?
Nee.
Nur so quasi in Sichtweite?
Richtig, ich habe ein Foto mit ihr gemacht.
Oh, ja. Das machen wir nachher auch. Ja. Das kann ich sagen. Ich hab
mit Tommy Meierhöfer.
Nein, ich sag mit Daniel Hatter.
Dessen Nachnamen wir nicht wissen.
Mit dem war ich hier im Atelier.
Ja.
Cool. Daniel, wir kommen zum Schluss. Das ist so, wir haben ja
ging eine gewisse, aber schnell.
Ja, das sage ich ja.
Ja.
Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor 5 Jahren?
Also spannend, ich habe im Kalender geguckt, ich habe ziemlich genau vor 5 Jahren meine Frau kennengelernt. Oder wir kannten uns schon lange, aber das war so ein Punkt, da hat es gefunkt. Und da habe ich tatsächlich, das war so ein Shift in meinem Leben. Und das war ziemlich genau vor 5 Jahren, wo ich so ein paar Sachen mir fest vorgenommen habe, zu denen ich öfter Nein sagen werde. Ich habe, als wir zusammenkamen, habe ich ihr 3 Dinge versprochen. Ich habe gesagt, diese 3 Dinge, da möchte ich mich in Zukunft dran halten, wenn wir eine Beziehung starten, verspreche ich dir 3 Dinge. Ich habe gesagt, das erste ist, du sollst immer wichtiger als meine Arbeit sein, weil ich gemerkt habe, ich war mega Workaholic. Und ich habe gesagt, du bist mir wichtiger, Beziehung ist wichtiger als Arbeit. Das war so eine Grundentscheidung, zu sagen, öfter Nein zur Arbeit sagen, öfter Ja zur Beziehung. Das zweite, was ich ihr versprochen habe, dass ich bin halt so schwäbisch geprägt und oft ein bisschen sparsam. Und ich habe ihr versprochen zu sagen, ich werde niemals an dir sparen. So, ich möchte für Familie und für uns möchte ich großzügig es lernen, großzügig zu sein. Also öfter Ja zu sagen zu Blumen und Essen gehen. Und das dritte, was ich ihr versprochen habe, dass ich gesagt habe, werde nie mehr Pornos gucken. Ich hatte da schon auch eine Vergangenheit, wo ich öfter Sachen geguckt habe, die nicht gut waren. Und tatsächlich seit 5 Jahren habe ich da komplett Nein zugesagt. Und es ist cool zu sehen, wie Gott da Dinge heilen und verändern kann. Und genau, das sind so 3 Dinge, zu denen es mir jetzt leichter fällt, Nein zu sagen. Mit Gottes Hilfe, aber auch, weil ich mich zu manchen Dingen entschieden habe.
Die nächste Frage geht ein bisschen auch in die Richtung, und zwar, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und Gewohnheiten, die du dir in den letzten 5 Jahren angeeignet hast. Ja. Im Prinzip ist es ja genau das, ne?
Ja.
Also haben dein Leben am meisten verbessert. Erstens, die Heirat.
Ja.
Zweitens, Geld ausgeben. Drittens, auf Pornos verzichten. Gibt es noch viertens und fünftens?
Es gibt tatsächlich noch eine Sache, die mir geholfen hat, so ein bisschen im Leben weiterzukommen. Das ist auch ziemlich genau 5 Jahre her, dass ich so ein bisschen für mich selber Podcasts entdeckt habe. Früher habe ich auf Autofahrten immer Musik gehört. Mittlerweile höre ich auf Autofahrten immer Podcasts und Input und merke, wie viel ich lerne und wachse, einfach dadurch, dass ich mir Sachen anhöre und die stundenlangen Autofahrten tatsächlich sinnvoll nutze und nicht einfach nur Musik höre.
Musik hören.
Das ist so eine Angewohnheit tatsächlich, die mich weitergebracht hat.
Kann man sagen, das wäre Bildung.
Genau, ja. Kostenlose Bildung im Internet. Jetzt kommt der Werbeblock.
Nein. Aber Übergang zur nächsten und letzten Frage.
Sehr gut.
Gibt es ein Buch, das du nicht nur 2-mal gelesen hast? Und wenn ja, warum?
Ehrlich gesagt, ich lese aus Prinzip nie ein Buch 2-mal, okay. Weil das irgendwie vertane Zeit wäre, so gefühlt. Deswegen gibt es tatsächlich keins, was ich, glaube ich, nicht 2-mal, also
gelesen habe.
Nicht ganz gelesen habe. Außer die Bibel, die haben mich tatsächlich schon
öfter. Okay.
Also ich mag Leute, die mich herausfordern und inspirieren, quer zu denken. Also Don Miller war einer, den ich immer wieder gern lese. Rob Bell ist ja sehr umstritten, aber ich mag es, weil er provoziert und weil er mich zum Umdenken herausfordert oder hinterfragen. Ja.
Dann sage ich noch was zum Thema Bildung. Ganz neu. Tara Westover, Mormonenkind. Mit 17 Jahren kommt sie zum ersten Mal in eine Schulklasse. Sie schreibt davon, wie sie Bildung befreit hat, Dinge zu reflektieren, zu sehen und so weiter. Wurde auch von Barack Obama empfohlen.
Oh, na dann.
Ja, dann muss es ja, muss es ja was sein. Dani, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Ich wünsche dir, dass dieser Traum in Erfüllung geht, dass du irgendwo den ersten Schritt machst in die säkulare Medienszene.
Ja.
fette Konzerte machst und dass das, was du dir wünschst, sagen wir mal so Stück für Stück in Erfüllung geht.
Ja.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Woche, nächste Sendung, dann Nummer 41. Und bis dahin, bleibt oder werdet Superfrau. Macht's gut, ciao. Tell me, tell me, tell me.